Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der frühere SPD-Abgeordnete Edati hat sich erstmals öffentlich zur Kinderpornografie-Affäre geäußert. 10 Monate nach Bekanntwerden der Vorwürfe ging er in Berlin zunächst vor die Bundespressekonferenz. Anschließend sagte Edati als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss aus. Im Zentrum stand aber die Frage, wer ihn über die Ermittlungen informiert hatte und zu welchem Zeitpunkt. Edati bekräftigte jeweils seine Version, er sei vom SPD-Abgeordneten Hartmann auf dem Laufenden gehalten worden.
Minutenlanges Blitzlichtgewitter. Es ist ein kalkulierter Auftritt. Sebastian Edati vor der Presse, selbstsicher, teilweise überheblich. Kein Schuldeingeständnis, die Kindernacktaufnahmen ganz legal.
Das war sicherlich falsch, diese Filme zu bestellen. Das will ich gerne einräumen. Aber es war legal.
Das wird vor Gericht geklärt. Politisch geht es um die brisante Frage, wer hat ihn informiert über die Liste laufender Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie? Er will reinen Tisch machen, sagt er, und belastet 2 Personen schwer, den Parteifreund Hartmann und den inzwischen pensionierten BKA-Chef Zirke.
Nach Angaben von Michael Hartmann, die er mir gegenüber wenige Wochen später machte, bezog er die Kenntnis, dass ich auf einer solchen bei deutschen Sicherheitsbehörden angelangten Liste namentlich stünde, persönlich vom damaligen BKA-Präsidenten Jörg Zirke.
Damit nimmt er die SPD-Spitze aus der Schusslinie. Im Untersuchungsausschuss bekräftigt er seine Aussage mit einer eidesstattlichen Versicherung. Allerdings, Zirke und Hartmann bestreiten seine Darstellung vehement.
Wir müssen nun feststellen, in einer sehr detaillierten, genauen Befragung von beiden Zeugen, wer näher an der Wahrheit ist, wo wir weitergehen müssen.
Mit Spannung wird noch heute Abend die Aussage Michael Hartmanns erwartet.
Zu den Auftritten Edatis heute in Berlin jetzt der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf.
Selten haben eine Pressekonferenz und die Sitzung eines Untersuchungsausschusses die Abgründe des politischen Geschäfts hier in Berlin so deutlich werden lassen wie heute. Der kühle, bisweilen selbstgerechte Auftritt von Sebastian Edati vor der Presse und die Vernehmung im Ausschuss haben nun den innerparteilichen Konkurrenten Edatis Michael Hartmann und ganz besonders den ehemaligen BKA-Chef Jörg Zirke unter größten Erklärungsdruck gebracht. In diesem gesamten Vorgang stehen momentan Aussagen gegen Aussagen. Wie es scheint, ist die SPD-Spitze eher entlastet. Sie ist insgesamt um Schadensbegrenzung bemüht. Aber Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionsvorsitzende, wird bei seiner geplanten Anhörung im Januar noch einige Fragen beantworten müssen. Folgen für die Große Koalition wird dieser Tag heute nicht haben. Beide Partner sind am Weiterbestehen interessiert. Dennoch wird das Verhältnis besonders der CSU zur SPD getrübt bleiben, denn es war der damalige CSU-Innenminister Friedrich, der zurücktreten musste. Und damit zurück zu Jens Riewer.
Mehr zur Edati-Affäre gibt es auf tagesschau.de. Dort finden Sie auch dessen eidesstattliche Versicherung zu den Vorgängen im Wortlaut. In Brüssel sind die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr zusammengekommen. Bei dem 2-tägigen Treffen dürfte die schwere Wirtschaftskrise in Russland zur Sprache kommen, aber auch neue Hilfsforderungen der Ukraine. Heute ging es zunächst um die Frage, wie die europäische Wirtschaft angekurbelt werden kann. Dafür soll ein Investitionsprogramm von EU-Kommissionschef Juncker angeschoben werden.
Es geht um sein Prestigeprojekt. Über 300 Milliarden Euro will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Investitionen mobilisieren. Die grundsätzliche Zustimmung dafür ist ihm heute sicher. Und doch halten sich Zweifel an dem Programm.
Ich lese ja, dass einige der Premierminister zum Ausdruck gebracht haben, das Gesamtpaket wäre vom Volumen her betrachtet etwas mickrig geraten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass die Mittelstaaten finanziell zu der Aufstockung des Startkapitals beitragen.
Bisher aber zeigen die Staaten dazu wenig Neigung. Deshalb ist man in Brüssel jetzt bereit, die Schuldenregeln wieder großzügig auszulegen.
Wichtig scheint mir zu sein, dass die Staaten, die Haushaltsschwierigkeiten haben, die Beiträge, die sie in diesen Fonds leisten müssen, nicht angerechnet bekommen auf die Defizitkriterien.
Es fehlt offenkundig an Geld. Noch weiß niemand, ob der Plan aufgeht, die eher bescheidenen Mittel der EU durch privates Geld zur angestrebten Gesamtsumme aufzublasen. Investoren fordern Rendite, aber die lassen viele der bisher vorgeschlagenen Projekte nicht erwarten.
Und die Investitionen müssen in Zukunftsprojekte gehen, ganz besonders zum Beispiel in der digitalen Wirtschaft oder da, wo wir auf den Weltmärkten nicht so gut sind, wie wir sein sollten, Elektromobilität und Ähnliches.
Genau das freilich ist umstritten. Viele Südländer wollen das europäische Geld vor allem nach regionalen Kriterien zuteilen. Der übliche Verteilungskampf halt ganz so, als käme es auf die privaten Geldgeber nicht an. Die aber sind es, von denen der Erfolg des ganzen Investitionsprogramms abhängen wird.
Vor ihrer Abreise nach Brüssel erläuterte Kanzlerin Merkel dem Bundestag ihren Kurs für den Gipfel. Breiten Raum in der Regierungserklärung nahmen die Ukraine-Krise und das Verhältnis zu Russland ein. Die Kanzlerin bekräftigte ihre Haltung gegenüber Moskau. Solange Russland in der Ukraine-Krise europäische Werte missachte, bleibe es bei den Sanktionen.
Die Koffer sind für den Gipfel in Brüssel wohl schon gepackt, als Kanzlerin Merkel am Morgen im Berliner Bundestag zur Regierungserklärung kommt. Europa sei weiter gesprächsbereit für Russland, das kündigte sie schon einmal an. Sanktionen derzeit jedoch noch unvermeidlich.
Das Ziel unseres Handelns ist und bleibt eine souveräne und territorial unversehrte Ukraine, die eben nichts weiter als über ihre eigene Zukunft selbst entscheiden kann.
Da sind die Grünen ganz an ihrer Seite. Doch völlig anderer Meinung sind sie bei der Bewertung ihrer Europapolitik. Anstöße für mehr Wachstum kämen nicht aus Deutschland, sondern von EU-Kommissionspräsidenten Juncker und seinem Investitionsprogramm.
Er zeigt nämlich, es soll eine Vision geben für ein gemeinsames Europa. Davon, Frau Merkel, war heute Morgen in ihrer Rede nichts zu spüren.
Thema im Bundestag ist dann auch noch Griechenland. Finanzminister Schäuble wirbt für die Verlängerung des EU-Hilfsprogramms, lobt Fortschritte.
Die Anstrengungen, die waren in Griechenland schwieriger als in jedem anderen Land, das muss man immer sagen, sie beginnen sich für die Menschen in Griechenland auszuzahlen.
Er mahnt zu weiteren Reformen. Die Linken dagegen sehen Griechenland von den Auflagen der EU geknechtet.
In Griechenland ist die Selbstmordrate in den letzten Jahren um 45% gestiegen. Da ist doch der Satz, sie beginnen sich für die Menschen auszuzahlen, wirklich zynisch, Herr Schäuble.
Die Opposition ist gespalten. Die Grünen fordern zwar den Schuldenschnitt für Griechenland, stimmten dann aber doch mit der Koalition für eine zweimonatige Verlängerung der EU-Finanzhilfen.
Auch Russlands Präsident Putin hat sich heute öffentlich zum Ukraine-Konflikt geäußert. Bei einer Pressekonferenz vor Journalisten aus dem In- und Ausland sagte er, die Sanktionspolitik des Westens habe die Wirtschaftskrise in Russland mit ausgelöst. Putin äußerte sich heute erstmals seit dem massiven Wertverlust des Rubel und den Kursstürzen an der Moskauer Börse.
Wie würde er reagieren auf Rubelverfall, Kapitalflucht und die Finanzierungsnöte seiner Banken und Staatsbetriebe? Vor über 1000 Journalisten gab sich Wladimir Putin 3,5 Stunden lang vor allem gelassen. Die Krise werde vorübergehen. Zentralbank und Regierung hätten grundsätzlich richtig reagiert. Die Konjunktur der Weltwirtschaft wird sich wieder ändern. Und mit neuem Wachstum wird sie wieder mehr Rohstoffe benötigen. Und wir werden die Zeit bis dahin erfolgreich nutzen, um unsere Wirtschaft breiter aufzustellen. Schuld an der Krise seien die ungerechtfertigten Sanktionen des Westens, kritisierte Putin, die Teil einer historischen Kampagne seien, um Russland zu schwächen. Die Ukraine-Krise sei nur ein Vorwand. Es geht nicht um die Krim, es geht um unsere Souveränität. Wir verteidigen unser Existenzrecht. Das müssen wir alle verstehen. Trotz scharfer antiwestlicher Rhetorik forderte er jedoch eine politische Lösung. Die Ukraine müsse eine politische Einheit bleiben. Zahlreiche kritische Fragen, auch nach einer möglichen Palastrevolution als Folge der Finanzkrise, konterte Putin eher gelassen mit dem Verweis auf den großen Rückhalt in der Bevölkerung.
Für akute Wirtschaft- und Finanzkrisen gibt es nur ein probates Medikament, ruhigen Optimismus. Und genau den versuchte Putin heute auszustrahlen. Die Wirtschaft wird umstrukturiert, soziale Härten werden abgefangen und in 2 Jahren spätestens ist alles vorüber. Das mag die aufkommende Panik dämpfen für den Augenblick, doch die Ursachen, die wahren Ursachen der Wirtschaftskrise, niedrige Ölpreise und Sanktionen, lassen sich damit nicht wegreden. Und Putins harte Worte in Richtung Westen lassen auch nicht auf einen grundsätzlichen Kurswechsel hoffen.
Die Vereinten Nationen haben die internationale Gemeinschaft aufgerufen, sich an einem groß angelegten Hilfsplan für die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien zu beteiligen. Auf einer Syrien-Konferenz in Berlin bezeichnete Bundesaußenminister Steinmeier die Flüchtlingskrise als größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt laut UN immer weiter zu. Die meisten von ihnen haben im Nachbarland Türkei Zuflucht gesucht. Im Libanon sind es fast genauso viele. Auch Jordanien hat Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen, ebenso der Irak.
Kein fließend Wasser, kein Strom und nachts ist es bitterkalt in den provisorischen Lagern. Und dann stoppte die UN auch noch die Lebensmittelhilfe für Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Der Grund: fehlende Geldmittel.
Es ist inakzeptabel, dass wir Monat für Monat die Weltgemeinschaft bitten müssen, ihren Beitrag zu leisten, damit in den Flüchtlingslagern in Jordanien, in Syrien, im Irak nicht gestorben wird.
Um das zu ändern, legt die UN nun einen Aktionsplan vor. Knapp 7 Milliarden Euro will die Weltgemeinschaft im kommenden Jahr für die Betreuung der Flüchtlinge einsetzen. Ein ambitioniertes Ziel. Das ist ein Weckruf für die Solidarität der gesamten Welt. Und Deutschland steht bereit, um seinen Teil zu leisten. Nur noch ein Drittel der Gelder soll die kurzfristige Versorgung der Flüchtlinge sicherstellen. Fast 5 Milliarden Euro will die UN dagegen für den Ausbau der Infrastruktur einsetzen, also für Schulen, Wasserversorgung und feste Unterkünfte. Das soll nicht nur den Flüchtlingen zugutekommen, sondern auch die Belastungen für Syriens Nachbarn mildern. Wir sehen ja am Beispiel Irak, wie sich der Syrien-Konflikt ausweitet. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies auch in anderen Nachbarländern passiert und müssen diese Nachbarn deshalb um jeden Preis unterstützen.
Die UN vollzieht einen Kurswechsel und erkennt nach fast 4 Kriegsjahren in Syrien endlich an, dass der Flüchtlingskatastrophe mit kurzfristiger Nothilfe allein nicht beizukommen ist. Doch wenn statt provisorischer Zelte nun feste Häuser gebaut werden sollen, dann müssen sich auch Syriens Nachbarn von der Illusion verabschieden, dass die Millionen Flüchtlinge schon bald in ihre Heimat zurückkehren werden.
Wenn Sie für die Flüchtlinge spenden möchten, Informationen und Kontonummern finden Sie im ARD-Text auf Tafel 888 und bei tagesschau.de. Die Bundeswehr wird auch nach dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes in Afghanistan bleiben, allerdings in veränderter Stärke und mit anderem Auftrag. Der Bundestag stimmte heute mit klarer Mehrheit der neuen Ausbildungsmission zu. Bis zu 850 deutsche Soldaten sollen sich vom kommenden Jahr an daran beteiligen.
Der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels wird neuer Wehrbeauftragter des Bundestages. Die große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für den 53-Jährigen. Der Wehrbeauftragte ist Ansprechpartner bei Beschwerden der Soldaten und veröffentlicht einmal im Jahr einen Bericht zu Missständen in der Bundeswehr. Bartels tritt im Mai als Nachfolger des FDP-Politikers Helmut Königshaus sein neues Amt an.
Das von vielen Handykunden genutzte UMTS-Netz weist offenbar erhebliche Sicherheitslücken auf. Das haben Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Danach ist es IT-Experten gelungen, die als besonders sicher geltende Verschlüsselung auszutricksen und Kurznachrichten mitzulesen, etwa eine SMS zwischen einem Bundestagsabgeordneten und dessen Mitarbeiter. Ebenso sei es möglich, Telefonate mitzuhören.
In den USA ist im Prozess um die tödlichen Schüsse auf den deutschen Austauschschüler Diren der Täter schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury im Bundesstaat Montana befand, dass der Schütze den 17-jährigen Hamburger vorsätzlich getötet habe. Er muss nun für mindestens 10 Jahre ins Gefängnis. Das genaue Strafmaß wird aber erst Mitte Februar verkündet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 19. Dezember.
Nach der Warmluft fließt nun vorübergehend kältere Luft nach Deutschland. Am Wochenende ist daher zumindest im Bergland wieder Schnee dabei. Sehr windig, zum Teil stürmisch bleibt es außerdem. Heute Nacht fällt gebietsweise Regen, aber im Süden klart es regional auf und dort ist es morgen zum Teil auch freundlich. Von Nordwesten breiten sich gleichzeitig kräftige Regenfälle aus. Später gibt's im Norden und Nordwesten größere Wolkenlücken, an der Nordsee allerdings noch einige Schauer. Der Wind weht frisch bis stark mit stürmischen Böen, vereinzelt mit Sturmböen, auf den Bergen Orkanböen. Heute Nacht Werte von 3 Grad im Allgäu bis 12 am Niederrhein. Am Tag wird es dann gar nicht oder nur unwesentlich wärmer, im Breisgau bis 13 Grad. Am Samstag vor allem in der Nordhälfte Regen, Schneeregen oder Graupelschauer, auch einzelne Gewitter, im Bergland Schnee. Dazu stürmisch, im Süden etwas ruhiger. Dort auch in den folgenden Tagen freundlicher als Richtung Norden, wo es wechselhaft und windig bleibt.
Um 22.25 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Wer wusste wann, was im Fall Idati? Und Eindrücke aus der IS-Hochburg Mossul. Ein Interview mit dem Publizisten Jürgen Todenhöfer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.